Ja, es ist mir eine große Ehre, dass ich für euch heute predigen darf. Ich finde es einfach unglaublich, wie tiefgründig Gottes Wort ist, wie viel da einfach drinsteckt in diesen Worten, in diesen Buchstaben, dass man so endlos tief darin graben kann, so viel rausholen kann da. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich für euch was ausgraben konnte, was Gott heute in deinem Herzen, in deinem Leben bewegen möchte, wo er dir begegnen möchte und zu dir reden möchte. Das Thema für heute lautet Hingabe aus Barmherzigkeit. Ja, und ich fände es spannend, wenn wir heute Morgen eine Umfrage machen würden zum Thema Hingabe, was da rauskommen würde, was euch dazu einfallen würde. Löst das vielleicht was Positives aus oder eher was Negatives? Fühlt man sich da eher unter Druck gesetzt oder ist das was Positives? Aber ja, das machen wir heute nicht, sondern wir wollen in Gottes Wort schauen, was er dazu zu sagen hat. Und da haben wir heute zwei ganz besondere Verse, die wir lesen möchten. Und ja, ich möchte davor aber noch beten und bitte euch, wenn möglich, aufzustehen. Ja, Vater, dank für dein Wort, Herr. Danke, dass ich mir jetzt nicht irgendwas aus den Fingern saugen muss, sondern ja, dass ich dein Wort auslegen darf, Herr, dass du uns allen dein Wort geschenkt hast, dass wir daraus ja, lernen dürfen, leben dürfen, dass du uns daran begegnest, Herr. Und darum möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns wirklich begegnest in deinem Wort, Herr, dass du unsere Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest, dass du in unseren Herzen auch wirkst, Herr, dass du uns veränderst durch die Kraft deines Wortes. Segne uns doch diesen Morgen, Herr, auch wenn es ja, irgendwie vieles ungewohnt ist und unter vielen ja, Einschränkungen sind wir trotzdem frei in dir. Und danke für dein Wort, danke, dass wir trotzdem so viel Zugang haben auch zu deinem Wort, dass wir es so frei auch lesen dürfen immer noch. Und ja, segne uns doch diese Zeit, Herr. Amen. Ja, wir steigen direkt voll ein. Die Bibelstelle, um die es heute gehen soll, finden wir im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 2. Ich habe die hier nach der Schlachterübersetzung und lest ihr euch auch mal einmal vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ja, die Stelle ist wahrscheinlich vielen bekannt. Ich denke, man merkt da relativ schnell, dass es um etwas geht, das wir Gott bringen sollen oder dürfen. Die Rede ist vom Opfer. Und ich denke, das Hauptthema in diesen Versen ist unsere Hingabe. Vielleicht fängt die Bibelstelle für den einen oder anderen ein bisschen unangenehm auch an. Es ist eine Ermahnung, das hören wir in der Regel nicht so gerne. Und vielleicht löst das auch Gedanken bei euch aus. Boah, jetzt muss ich aber. Jetzt kommt was, da muss ich. Und das ist was Anstrengendes, das ist vielleicht auch ein Pflichtgefühl. Oh, das ist aber jetzt meine Pflicht. Und vielleicht denkst du auch so, wenn du das Thema Hingabe hörst, erstmal vielleicht nicht unbedingt positiv. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir hier auch bei dieser Stelle am Anfang aufpassen, dass wir gleich hellwach sind, dass wir nicht komplett falsch anfangen. Und dieses Wort Ermahnung kann ja auch mit Ermutigung übersetzt werden. Das zeigt uns einfach, dass es hier um ein wichtiges Thema geht. Und das ist was Positives, das ist gut gemeint. Gott meint es gut mit uns. Aber bevor wir gleich pflichtbewusst losrennen und uns dabei verrennen, müssen wir uns wirklich zuerst ein paar Gedanken machen um unsere Motivation bei unserer Hingabe. Warum eigentlich Hingabe? Aus welchem Antrieb heraus? Weil ich muss? Ich denke auf keinen Fall, das wird auch nicht funktionieren. Die richtige Antwort steckt aber auch in unserem Text drin. Oh, Entschuldigung, das war schon. So. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das ist hier nur ein kleiner Nebensatz, aber es ist wirklich der Schlüssel für alles, was kommt, für alles, was ich euch heute auslegen möchte. dass wir seine Barmherzigkeit vor Augen haben. Und deswegen ist das Thema für uns heute auch Hingabe aus Barmherzigkeit, aus seiner Barmherzigkeit natürlich, nicht aus unserer. Dieser kurze Nebensatz hier in unserer Stelle, angesichts der Barmherzigkeit, der nimmt nämlich auch Bezug auf die 11 Kapitel vorher, im ganzen Römerbrief. Da wird das alles ja ausgelegt, ganz wunderbar, Gottes Rechtfertigung, sein genialer Heilsplan. Und deswegen ist das hier nur dieser kurze Nebensatz, der aber wirklich der Schlüssel für das Verständnis von diesen zwei Versen auch ist. Und ein Beispiel aus dem Römerbrief, aus den vorangegangenen Kapiteln, möchte ich kurz vorlesen. Das hat der Martin Breuer auch nochmal in der Gebetsstunde die Woche vorgelesen, fand ich super passend. Aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 8 bis 10. Ich lese es nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Die passt da ganz wunderbar und drückt das einfach sehr genial aus. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gotteszorn gerettet. Denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch seine Feinde waren. Deshalb werden wir jetzt, nachdem wir versöhnt sind, erst recht durch die Kraft seines Lebens gerettet werden. Jeder Mensch ist Sünder und wir haben letzten Endes den Zorn Gottes verdient, ohne Ausnahme. Aber Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Gottes Zorn gerettet. Ich kann es selbst nicht besser ausdrücken, deswegen habe ich es einfach nochmal vorgelesen. Und es gilt für jeden, der glaubt, der Buße getan hat und zu Jesus Christus umgekehrt ist. Und deswegen ist es für unsere Hingabe wichtig, dass es keine Aktion ist. Sonst sind wir schnell bei dem, dass wir uns denken, ich muss mir was verdienen, ich muss jetzt was machen. Und das wird dann auch ganz schnell zu einer Selbstgerechtigkeit. Nein, unsere Hingabe sollte eine Reaktion sein auf seine Barmherzigkeit. Er hat es vollbracht, es ist bezahlt für deine Schuld. Und deswegen soll es kein Leistungsdruck sein, sondern unsere Hingabe sollte unsere von Herzen kommende Antwort auf seine Barmherzigkeit sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, für die ganze Predigt jetzt und für unser Leben auch. Das sollte unsere Motivation sein. Ja, zur Hingabe möchte ich auf 4 Fragen heute ganz konkret eingehen. Was gebe ich hin? Wie gebe ich nicht hin? Wie gebe ich denn dann hin? Und wozu gebe ich hin? Das beantwortet uns alles unser Text. Zur Frage, was gebe ich hin? Hingabe bedeutet ja auch Opferung. Im Text lesen wir auch von dem Opfer, also was opfern wir? Und im Text steht ja erstmal ganz ja, banal der Leib. Wir sollen den Leib opfern. Unsere Leiber darbringen. Die Frage ist natürlich, was ist hier konkret gemeint und vor allem, was macht dieses Opfer dann auch zu einem lebendigen, heiligen und wohlgefälligen Opfer? Bei dem Wort Leib denkt man vielleicht erstmal so an das Fleisch aus anderen Bibelstellen oder das rein körperliche, aber ich denke, hier ist wirklich deutlich mehr gemeint. Ich denke, es ist mehr als jetzt nur mein Arm oder mein Bein, was hier gemeint ist. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt an der Stelle auch mit Leib und Leben. Und ich denke, das drückt das ganz gut aus, dass wirklich viel mehr gemeint ist als nur der Leib. Ich denke, es gehören auch die Gedanken dazu. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Prioritäten im Leben. Ich denke, letzten Endes ist hier wirklich unser ganzes irdisches Dasein gemeint, was wir als Opfer darbringen sollen im übertragenen Sinn. Auch im Römerbrief lesen wir zum Leib in Kapitel 6, Vers 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also gewissermaßen ist hier der Leib auch der alte Mensch. Und Christus hat unseren Leib von der Herrschaft der Sünde befreit. Da haben wir wieder seine Barmherzigkeit. Aber die Frage ist, was machen wir daraus? Ich denke, wir wissen alle, dass wir noch sündigen können. Und ich denke, Hingabe aus Barmherzigkeit bedeutet diese Freiheit, die uns Christus geschenkt hat für unseren Leib, dass wir die nutzen und unseren Leib dadurch ganz bewusst ihm auch wieder hingeben. Auch im Römerbrief Kapitel 6, Vers 12 steht entsprechend: So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Also wir merken hier, es liegt schon ein Stück weit an uns, was wir mit dieser Freiheit unseres Leibes machen. Nun, was kann also konkret damit gemeint sein, mit dem Leib? Ich denke, ein ganz großer Punkt sind wirklich unsere Gedanken. Darauf möchte ich später auch noch eingehen. Anderes Thema, ganz konkret, kann unsere Zeit sein, dass wir uns Zeit nehmen für Geschwister, Zeit nehmen füreinander. Oder dass wir uns auch morgens, abends, zu einer festen Zeit am Tag auch Zeit nehmen für sein Wort, für stille Zeit. Oder auch unsere Freizeit, unsere Hobbys können wir ja opfern für Gott, wenn es dran ist. Es ist ja an sich nicht schlecht, Freizeit oder Hobbys zu haben. Aber ich denke, wenn wir merken, dass es uns irgendwie vereinnahmt, uns zu viel beschäftigt, dann ist es besser, wenn wir es opfern. Oder unsere Arbeitskraft, unsere Leistungsfähigkeit, die Begabung, die Gott uns letzten Endes geschenkt hat. Verschwende es nicht für die Karriere oder für die Hobbys, sondern investier es doch in Gottes Reich, in seine Gemeinde. Oder das Geld, was wir mit den Begabungen verdienen, dass wir das auch ein Stück weit opfern. Es kann auch sein, dass wir unsere Faulheit, unsere Bequemlichkeit überwinden müssen. Oder unsere großen Lebensziele. Wollen wir Selbstverwirklichung oder Nachfolge? Und für einige Christen bedeutet es, den Leib zu opfern, wirklich auch die Freiheit zu opfern. Wie viele Christen, Geschwister, sitzen jetzt in dem Moment im Gefängnis wegen ihrer Hingabe? Oder im schlimmsten Fall müssen sie sogar ihr Leben lassen als Märtyrer. Ja, das waren nur ein paar Beispiele. Ich denke aber, allen gemeinsam ist, dass Hingabe was kostet. Und das steckt ja auch im Begriff Opfer drin. Auch im Alten Testament war ein Opfer, zumindest bei den Tieropfern, hat das Tier irgendwie Geld gekostet. Es hat auch Zeit gekostet, ich musste in den Tempel gehen. Das war ja Aufwand einfach. Und das bedeutet natürlich auch für uns, wenn ich mehr Zeit für andere investiere, dann habe ich weniger Zeit für mich. Wenn ich mehr in Gottes Reich, in die Gemeinde investiere, einbringe, dann habe ich natürlich weniger für anderes übrig. Das ist klar, wir haben nun mal nur begrenzte Zeit und Kraft. Natürlich soll das alles aber nur auch in Maßen erfolgen. Jeder kann nur so viel geben, wie er auch tatsächlich hat. Und wir sollen auch, denke ich, mit unserer Kraft, unserer Zeit auch irgendwo haushalten. Eine Balance ist natürlich wichtig. Wir sollen nicht alle hier in 2 Wochen Burnout haben. Das ist nicht Sinn der Sache. Aber ich behaupte einfach mal, dass wir alle, mich natürlich eingeschlossen, in vielen Bereichen noch Luft nach oben haben für mehr Hingabe aus seiner Barmherzigkeit. Es geht also darum, den Leib als Opfer darzubringen. Aber es soll nicht nur irgendein Opfer sein, sondern es soll lebendig, heilig und wohlgefällig sein, so lesen wir im Text. Erst dann wird es zu einem vernünftigen Gottesdienst. Auf diese 3 Eigenschaften möchte ich auch noch kurz eingehen. Auch hier wieder, denkt dran im Hinterkopf, es geht darum, dass wir das aus seiner Barmherzigkeit machen, dass wir das aus Liebe zu ihm machen wollen. Das erste, lebendig, bedeutet erstmal einfach nicht tot. Und das ist auch gleich ein großer Gegensatz zu den Opfern im Alten Testament. Die Tieropfer waren danach meistens tot. Aber unser Opfer soll lebendig sein. Das heißt, wenn wir unseren Leib hingeben, soll er danach nicht tot sein. Und das heißt im übertragenen Sinne, ich kann es also eigentlich immer wieder opfern. Ich kann meinen Leib immer wieder opfern. Und das drückt was Beständiges aus. Es ist nicht einmalig und dann mache ich einen Haken dran, sondern es ist beständig. Und auch was Aktives. Es ist eine aktive Tat. Also wir sollen, denke ich, auch in unserer Hingabe nicht einschlafen, wenn das Opfer lebendig sein soll. Hingabe ist natürlich Arbeit, es ist kein Selbstläufer, kein Zustand, den ich erreicht habe, puh, jetzt habe ich es geschafft, nächstes Level, sondern es ist ein Prozess. Und vielleicht ist es heute für dich dran, deine Hingabe wieder lebendig zu machen, zu erneuern. Das zweite Wort, was unser Opfer beschreibt, ist heilig. Und das bedeutet in der Regel ja abgesondert und damit auch besonders. Anders ausgedrückt, das Opfer soll besonders sein. Das heißt, Gott will unser Bestes. Die Opfer im Alten Testament waren ja auch nicht unbedingt das Schlechteste, was man gerade übrig hatte. Ja, das kann ich gerade noch hingeben, habe ich gerade da. Ganz im Gegenteil, es sollte das Beste sein. Beim Sündopfer war es ein junger Stier, ohne Fehler. Also das, was man gerade für die Landwirtschaft zum Arbeiten wirklich gebraucht hätte. Das wollte Gott haben. Oder das Erstlingsopfer von allem Vieh, also die erste Geburt. Das wollte Gott auch haben. Er möchte wirklich unser Bestes. Und das bedeutet für uns, dass unsere Hingabe keine geistliche Resterampe sein sollte. Zum Beispiel bei der Zeit, nicht erst, wenn ich alles erledigt habe, alles andere, dann überlege ich mir, ob ich noch Zeit für Gottes Wort habe. Er will an erster Stelle sein in deinem Herzen. Wir haben einen eifernden Gott, der wirklich ja, an erster Stelle sein möchte, der uns ganz haben möchte. Und deswegen darf unser Opfer auch heilig sein, wenn wir unseren Leib als Opfer hingeben. Als drittes soll unser Opfer auch wohlgefällig sein. Und natürlich soll es Gott wohlgefällig sein, nicht selbstgefällig. Und das kann für uns auch eine Warnung sein, dass es bei unserer Hingabe nicht um uns geht. Hingabe sollte nicht so sein, dass es möglichst viele andere sehen, weil wir Anerkennung erwarten, sondern es sollte Gott wohlgefällig sein. Ich denke da an das Beispiel beim Spenden, soll die linke Hand nicht wissen, was die rechte tut, wie Jesus das in der Bergpredigt sagt. Das heißt, wir sollen quasi nicht mal selbst merken, wenn wir was geben, damit wir es eben nicht nur machen, um gut dazustehen. Wir können ohnehin nur das geben, was Gott uns schenkt. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wir dürfen in unserer Hingabe nicht überheblich werden, dass wir denken, oh, jetzt sind wir besser als andere. Nein, unser Opfer, unsere Hingabe sollte Gott wohlgefallen. Und ihm geht es dabei um die Herzenshaltung. Das ist ihm wichtiger als das Opfer in sich. Ich denke, er ist nicht auf unser Opfer, unsere Hingabe angewiesen. Ihm geht es um die Herzenshaltung. Und dann ist es ihm wohlgefällig. Das war auch im Alten Testament schon so. In Hosea 6, Vers 6 lesen wir, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Ihm ist es wichtig, dass er uns wichtig ist. Ich möchte noch drei Beispiele oder auch Vorbilder geben, die ihren Leib als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hingegeben haben, weil sie Gottes Barmherzigkeit vor Augen hatten. Zum einen denke ich an Abraham. Er war bereit, seinen Sohn Isaak hinzugeben, das Wertvollste, was er hatte. Genau den Sohn, den Gott ihm verheißen hatte, den er ihm geschenkt hatte. Und er war bereit, ihn quasi wieder zurückzugeben. Das war wirklich ein heiliges Opfer und Gott auch sehr wohlgefällig. Natürlich will Gott keine Menschenopfer, das sei an dieser Stelle natürlich auch gesagt. Ihm ging es dabei um die Herzenshaltung von Abraham. Ja, und auch Paulus, das ist euch sicher noch präsent aus dem Hauskreisthema Apostelgeschichte, ein gutes Beispiel, was alles mit Leib hingeben gemeint sein kann. Denke da an seine Gesundheit, die er sicherlich viel hingegeben hat mit dieser Bibelstelle, auch der Pfahl im Fleisch, wo man nicht genau weiß, was es jetzt ist. Wegen seiner Hingabe war das. Und Gott hat es auch nicht weggenommen, sondern die Gnade sollte ihm genügen. Oder auch seine Arbeitskraft. Er hat als Zeltmacher gearbeitet, um nebenbei Missionar zu sein. Das hat er in den Dienst Gottes gestellt. Oder auch seine Freiheit. Wie oft war auch er im Gefängnis wegen seiner Hingabe. Seine Freunde hat er auch ein Stück weit geopfert. Im 2. Timotheus, was wir auch gerade in den Hauskreisen lesen, lesen wir, dass alle in der Provinz Asien ihn verlassen haben, wegen seiner Hingabe. Und bei ihm sehen wir auch, dass es ein lebendiges Opfer ist. Es ist ja wirklich fortwährend, sein ganzes Leben lang, seit seiner Bekehrung, Und das war nichts Einmaliges bei ihm. Und dann ist es irgendwie ja, abgeflaut, sondern wirklich immer wieder hat er wirklich sein Leib hingegeben. Und als drittes Beispiel, als letztes Beispiel, natürlich Jesus selbst. Er hat wahrhaftig seinen Leib geopfert. Wir hören das beim Abendmahl jedes Mal. Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Ganz besonders bei seinem Leidensweg. Durch den Garten Gethsemane, von den Jüngern alleingelassen, die Geißelung unter schlimmsten Qualen, am Kreuz von allen verlassen letzten Endes. Er hätte das nicht machen müssen, aber er hat es ganz bewusst getan, für uns. Ja, wir haben viel über richtige Hingabe jetzt schon gehört. Unser Text enthält aber auch eine Art Negativbeispiel. Wie sollte ich nicht hingeben? Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, lesen wir da. Warum eigentlich? Was hat das eigentlich mit unserer Hingabe zu tun? Ich denke, wenn wir als Christen an die Welt angepasst leben, also letzten Endes gar keinen Unterschied machen zur Welt, dann kann das keine Hingabe aus Barmherzigkeit sein. Ganz besonders kein heiliges, abgesondertes Opfer. Gewissermaßen sollen wir als Christen weltfremd sein, der Welt fremd. Wir gehören nicht mehr zur Welt. Jesus hat uns aus diesem Weltsystem herausgeholt. Und noch mehr, deswegen hasst uns die Welt. Im hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17 lesen wir in Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Aber es ist wichtig, dass wir hier eine genaue Unterscheidung machen in unserer Beziehung zur Welt. Die Welt hasst uns, aber wir sollen natürlich die Welt nicht hassen und wir sollen uns auch nicht zurückziehen oder isolieren. Gott tut das auch nicht, ganz im Gegenteil. Gott hat also die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Auch wir haben den Missionsauftrag, geht hin in alle Welt. Und deswegen lesen wir auch im hohepriesterlichen Gebet ein paar Verse weiter, Johannes 17, Vers 18, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir sind in diese Welt gesandt. Warum ist es dann so wichtig, dass wir uns dem Weltlauf nicht anpassen? Für mich ist der Hauptgrund die riesengroße Unterschiedlichkeit zwischen Gottes Reich und dieser Welt, diesem Weltsystem. Gottes Reich funktioniert einfach genau andersrum, genau entgegengesetzt. Das sehen wir im ersten Korintherbrief, ist ja die Rede vom Wort vom Kreuz, dass das in der Welt eine Torheit ist. Das Wort vom Kreuz, das Evangelium, ist in der Welt eigentlich völliger Unsinn. Dass jemand sein Leben gibt für andere, dass Sünder gerettet werden. Aber so ist es in Gottes Reich. Oder in Gottes Reich werden die Ersten die Letzten sein, komplett entgegengesetzt. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Alle bekommen den gleichen Lohn, egal wann sie anfangen. Das wird keine Firma der Welt machen. Das wäre völliger Unsinn. Oder dass die Kinder ganz bewusst zu Jesus kommen dürfen. Oder dass Mose, einer, der gar nicht gut reden kann oder vielleicht auch will, dass der für das ganze Volk zum Pharao reden soll. Oder dass Gott selbst in einem Stall zur Welt kommt. Und wir gehören zu Gottes Reich, zu diesem Reich, nicht zu dieser Welt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und genau deswegen ist es eigentlich völlig selbstverständlich, dass wir diesen Unterschied auch machen. Wir sind das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir uns diesen Weltlauf nicht anpassen. Das ist Hingabe. Allzu konkret kann ich aus Zeitgründen leider jetzt nicht noch weiter darauf eingehen. Das ist sicher ein sehr, sehr spannendes Thema für sich. Das Wichtige aber, glaube ich, für uns ist, und deswegen ist es auch hier bei unserer Bibelstelle erwähnt auch, dass wir da wachsam bleiben, gerade als Christen auch. Das Gefährliche, denke ich, an der Anpassung an den Weltlauf ist, dass es meistens unbewusst geschieht. Ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass ein Christ sagt, so, jetzt passe ich mich aber bewusst dem Weltlauf an. Gibt es natürlich auch, aber ich denke, oft ist es unbewusst in den kleinen Dingen. Und das ist wichtig, dass wir da wachsam bleiben, dass wir aufmerksam bleiben in unserer Hingabe. Vielleicht denkst du jetzt, okay, Wie soll das gehen? Wie soll ich das schaffen? Wie soll das überhaupt in meinem Leben funktionieren? Und deswegen möchte ich jetzt auch noch auf das Wie eingehen. Die Antwort steckt auch in unserem Text drin. Wie soll ich hingeben? Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes. Und da steckt, finde ich, ein großes Geheimnis drin in diesen Worten. Hier steht, lasst euch verwandeln. Die Elberfelder übersetzt an der Stelle, werdet verwandelt. Und das ist sprachlich erstmal irgendwie komisch. Also entweder ich sage es als Aufforderung, verwandle dich, ja, dann soll ich mich verwandeln, ist klar. Oder ich sage, du wirst verwandelt, dann ist es was Passives und irgendwas geschieht mit mir. Aber hier steht, werdet verwandelt. Also quasi eine Aufforderung zu einer passiven Handlung. Das irgendwie sprachlich macht das keinen Sinn, aber es steckt was super Geniales drin. Es ist schon eine Aufforderung an dich. Du musst es irgendwie wollen, sonst geschieht keine Verwandlung, sonst passiert nichts. Es ist kein Automatismus. Der Wille, die Bereitschaft zur Veränderung muss natürlich da sein. Aber die eigentliche Verwandlung in deinem Leben, die machst du nicht selbst, sondern das macht Gott. Er möchte dir helfen bei deiner Hingabe. Er möchte dich verwandeln, dass du Jesus Christus ähnlicher wirst. Er möchte, dass du das auch möchtest. Und es kann konkret damit anfangen, wenn wir ihn darum bitten. So wie David, als er nach seiner Sünde mit Bathseba Buße tut und bittet im Psalm 51, Vers 12, erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Mach das doch zu deinem Gebet. Bitte, dass er dich verwandelt, dir ein neues Herz schenkt. Und dann ist es wichtig, dass die Veränderung dann nicht in unseren Taten anfängt. Es geht hier nicht um Aktionismus, sondern es fängt an in den Gedanken. Im Text lesen wir auch, durch die Erneuerung eures Sinnes, ich denke, hier sind die Gedanken gemeint, unser Denken. Deswegen sei als nächstes, nachdem du das gebetet hast, auch bereit, dein Denken verändern zu lassen. Das bewirkt der Heilige Geist in dir, wenn du es zulässt. Sei aufmerksam, hinterfrage ruhig mal deine Gedanken. Es gibt ja dieses Lied, die Gedanken sind frei. Wenn du es nicht kennst, ist egal. Aber das drückt ja das aus. Es handelt davon, dass es ja gut ist, dass die Gedanken frei sind und dass da keiner reinschauen kann. Ich kann denken, was ich will, so ein bisschen. Und das ist ja irgendwie auch das, was wir wollen. Ja, ich kann denken, was ich will, das sieht keiner, was ich denke. So ein Stück weit unser intimster Rückzugsort sind unsere Gedanken. Aber als Christen soll das eigentlich ganz anders sein, als in diesem Lied beschrieben. Sondern im Gegenteil, wir wollen wie Paulus jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Da sieht unsere Gedankenwelt komplett anders aus. Sei bereit dazu, werde verwandelt in deinen Gedanken. Ja, unser Predigttext endet mit einer Verheißung. Damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und damit möchte ich langsam zum Abschluss kommen. Wenn wir so hingegeben leben, wenn wir unsere Leiber als Opfer darbringen, als lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer und uns nicht dem Weltlauf anpassen, wenn wir uns aktiv verwandeln lassen, unseren Sinn erneuern, alles natürlich Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dann können wir prüfen, was der Wille Gottes ist. Ich behaupte einfach mal, das ist eine der meistgestelltesten Fragen, was ist Gottes Wille für mein Leben? Ich denke gerade als Teenager, wenn man sich fragt, was will man werden, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Was will man als Beruf wählen? Was will man studieren? Was will man machen? Ich denke, da haben wir das alle erlebt, diese große Frage, wenn wir zu dem Zeitpunkt schon gläubig waren, was ist Gottes Wille für mein Leben? Aber auch später im Leben, finde ich, stellt sich die Frage oft, in welche Richtung soll ich gehen? In den größeren Lebensentscheidungen, auch in den kleineren? Nun, dazu habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, ich kann dir heute leider keine konkrete Antwort geben nach dem Motto, Gottes Wille für dein Leben ist, dass du Krankenpfleger wirst, keine Ahnung. Unser Text sagt das auch gar nicht. Aber die gute Nachricht ist, du wirst es prüfen können. Und ich denke, damit ist gemeint, die Optionen, die du hast, kannst du, wenn du Hingabe hast, prüfen und dabei auch nicht Passendes aussortieren. Und das gilt nicht nur bei den großen Fragen, was fange ich mit meinem Leben an, sondern auch mit den ganz kleinen Fragen des Alltags. Soll ich morgen früh lieber länger schlafen oder Zeit mit Gott und seinem Wort verbringen? Soll ich samstags lieber draußen was schaffen oder Zeit mit meiner Frau oder Familie verbringen? Sollen wir abends lieber Serien gucken oder auf YouTube eine Predigtreihe anschauen? Ich denke, wenn wir ein hingegebenes Herz haben, dann hilft uns das, ja, hier Gottes Willen zu prüfen. Ja, ich möchte zum Abschluss kommen. Das Wichtigste bei aller Hingabe ist, dass wir die richtige Motivation haben, seine Barmherzigkeit. Es geht nicht um Leistungsdruck, jetzt muss ich aber. Haben wir seine Barmherzigkeit verstanden, warum er uns barmherzig sein musste? Sonst macht es gar keinen Sinn, sonst brauchen wir gar nicht weitermachen. Dann haben wir uns angeschaut, was gebe ich hin? Im Text ist da die Rede ja vom Leib als Opfer. Unser ganzes irdisches Dasein ist da gemeint. Es soll lebendig sein, dass es Hingabe ist, was Beständiges, ein Prozess. Es soll auch heilig sein, Gott will unser Bestes. Und es soll Gott wohlgefällig sein, mit der richtigen Herzenshaltung. Das ist ihm wichtig dabei. Wie gebe ich mich nicht hin? Wir sollen uns nicht dem Weltlauf anpassen. Wir sollen und dürfen diesen Unterschied machen in der Welt. Ja, und der Schlüssel zur Hingabe ist, dass wir verwandelt werden. So kann das konkret funktionieren. Bitte um diese Veränderung in deinem Herzen und sei bereit zur Veränderung deiner Gedanken. Und letzten Endes können wir dadurch prüfen, was Gottes Wille ist, in den großen und den kleinen Dingen des Lebens. Ja, die Predigtvorbereitung hat mich sehr herausgefordert zum Thema Hingabe. Ich will wirklich mehr Hingabe aus seiner Barmherzigkeit leben. Möchtest du das auch?